Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Erkältung Bloody Hell.
Du sagst jetzt schon seit gefühlt anderthalb Jahren, aber es klingt schon viel besser. Und ich kann das nicht bestätigen, Sven.
Das mundet dein Mineralwasser.
Ja. Das ist aber auch mit Sprudel, weißt du, das, wie man bei uns Wasser
Sprudelwasser.
Weißt du, wie man bei uns im Haus Wasser ohne Sprudel nennt?
Nee.
Spuckewasser.
Ah! Wenn du der Letzte bist, ne? In der Halbzeitpause.
Spuckewasser.
Wo noch drei Schlücke drin sind. Ja. Und die so ein bisschen sich satter schlucken lassen, ne? Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber es wird besser. Weißt du was? Das sind die Gene meiner Mutter. Leute, die ihr den Podcast gehört habt, ich meine, das letzte Jahr war echt schon crazy bei denen im Hause Pistor oder auch traurig. Aber die, glaube ich, während wir hier reden, Lust wandelt sie durch Schweden und erfreut sich des Lebens, trotz aller Mühsal. Und aus dem Holz bin ich auch geschnitzt. Ich bin seit 2 Monaten erkältet. Es wird gefühlt besser, wirklich besser. Aber es ist eben... Erkältung, Bloody Hell.
Du bist ein heiterer Narr.
Bakteriell, viral, die Bronchien, dann mal die Stirnhöhlen, die Ohrgänge, Sven. Die Nebenhöhlen. Ja, na, hier hören bestimmt HNO-Ärzte zu. Ich bin bei einem HNO-Arzt gewesen. Man muss einfach Geduld haben. Eine Bronchitis kann bis zu 8 Wochen dauern. Ist einfach so.
Das klingt jetzt ein bisschen wie bei alten Männern, die sich auf der Straße treffen.
Und du hast eben angefangen
im Vorgespräch. Ich wollte der Form halt halber einfach mal erklären, warum du so klingst, wie du klingst.
Ja, wir haben 2 Stunden hier schon gesessen, geredet, hatten unsere Montagskonferenz und haben auch Wohl und Wehe des 1. FC Köln und Gladbach durchdiskutiert.
Ja, aber nur kurz. Da gibt es ja
auch nicht mehr. Da gibt es
so viel nichts mehr zu sagen.
Und du sagst nichts zu meiner Stimme, was ich sehr angenehm fand, weil du glaubst gar nicht, wie viele Menschen mir damit auf den Sack gehen in den letzten Wochen. Mhm. Keiner fragt, aber wie geht's denn dir eigentlich, sondern wie klingst du denn? Mhm. Das ist halt, ich bin ja im labernden Gewerbe. Ne? Ja. Es gibt ja,
genau.
Das labernde Gewerbe ist die Stimme irgendwie ein Faktor. Und Junge, ich finde die gar nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja?
Übrigens, so. Ich möchte noch eine Sache kurz aufklären. Nee, zwei. Kaktus oder Kaktee, Kasus Kaktus, letzte Folge. Ne? Was ist eigentlich der Unterschied? Hatten wir ja kurz angesprochen. Es gibt wohl keinen Unterschied. Also Kaktus und Kaktee ist im Prinzip dasselbe. Kaktee ist angeblich, also manche sagen, es sei der französische Ausdruck für Kaktus. Andere sagen, das käme vom Plural von Kaktus, Kakteen. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt wohl aus botanischer Sicht da keinen gravierenden Unterschied.
Achso, und da wir sowieso Heavy-Hörerinnen und Hörer haben, wissen die ja, was der Sinnzusammenhang war. Das war die Ödnis der Konten, die so, wobei es verfängt sich dann doch immer wieder was. Also die was geben, das sind, also vielen Dank an die. Also ist ja wunderbar. Und alle anderen fahren sozusagen mit dem Jogo Bonito Ticket durch ganz Deutschland.
Ja.
Und sagen, ja, ist halt so. Aber Leute, das ist dann einfach so. Also wir haben das mit dem Kaktus aufgeklärt. Wir kümmern uns heute um die englische Perspektive.
Ich habe gesagt, ich muss 2 Sachen kurz
besprechen. Ja, ich muss auch noch eine Sache besprechen.
Dann mach du jetzt auch eine.
Borussia Mönchengladbach, Burkhard?
Nein.
Hey, komm.
Nein.
Football, bloody fucking Gladbach. Was denn?
Nein.
Du hast gesagt, Sven.
Nein.
Doch.
Ich möchte darüber nicht reden.
Ist es schon so
Sven,
weit?
Wir haben uns irgendwann mal die Hand darauf gegeben, dass wir nicht über aktuellen Fußball sprechen, hier an dieser Stelle.
Nein, aber und da kannst du nicht, da so leicht kommst du mir nicht vom Haken.
Das hat Jogo Bonito so besonders gemacht.
Ja, ihr steigt halt nächstes Jahr ab. Ja. Achso, warte mal, hier labert die schon wieder rein. So,
die ist meine Schwägerin Tatjana. Nein,
Tatjana hat das super gemacht. So. Vielen Dank, Tatjana. Nein, aber ich vergesse das immer wieder, dass das dann irgendwann kommt. Das war deine Antwort auf Borussia Mönchengladbach, oder was? Okay, und Köln? Fragst du, also ich wollte über Köln reden. Einmal hier dieses Forum nutzen, um frei von moderativer Zurückhaltung, die mir ja dann manchmal auferlegt wird.
Ich werde dir nicht reinreden.
Ich empfehle, googelt einfach mal Christian Löhr. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Chefredakteure, glaube ich, vom Kölner Stadtanzeiger. Mittlerweile war früher im Sport auch, aber der funkt da richtig weit oben rum.
Ich glaube, Sportchef ist er.
Ja, keine Ahnung. Aber der hat auf jeden Fall alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Dieses Werner Wolf-Interview. Ich meine, Leute, ich weiß, wir werden in Hamburg gehört, überall auf der ganzen Welt. Nur der 1. FC Köln ist ja ein Verein mit 140.000 Mitgliedern. Das ist ja nicht irgendeine Wursttruppe. Und der Präsident führt ein Interview mit sich selbst und das wird veröffentlicht. Und bevor die Mannschaft noch die Gelegenheit zweimal sogar hat, wissen wir mittlerweile, die Klasse zu halten, sagt er, ja, unser Ziel ist es, nach 2 Jahren wieder aufzusteigen. Und nur so viel von meiner Seite. Alles falsch, alles auf links drehen, komplett durchkerchern, und auch mal in die Satzung gucken, ob das wirklich mit diesen mitgliedergeführten Vereinen, mit Mitgliederbeiräten oder so, unbedingt schlau ist, Leute in Verantwortungspositionen da rein zu hieven, die vielleicht traditionellen Gedanken genehm sind. Erfolgreiche Vereine zeichnen sich dadurch aus, dass in einer kleinen Mannschaft sehr viel Kompetenz vorhanden ist, die die richtigen Dinge machen. Und hört mir auf mit, da ist kein Geld, den können wir nicht holen. Es ist Leistungssport. Köln ist sportlich kaputt gespart worden. Es sind massive Fehler gemacht worden. Und es kann kein weiter so geben, meine Meinung.
Ja. Ich habe noch
was. Kannst du dem folgen?
Ja, Sven, wir haben so oft drüber geredet. Das ist
ja oder
ist,
nein?
Es ist ja offensichtlich, dass dieser Verein, ich weiß nicht, ob Kärchern reicht, ob man da nicht auch noch einen Laubbläser braucht.
Na, Kärchern, ich habe jetzt gekärchert. Und? Das ist super. Ja, du musst die Düse nur richtig einstellen. Also im Geisbockheim müsstest du die Düse auf nicht zu breit einstellen und auch nicht so rotierend, sondern musst sie scharf und spitz halten und dann aber auch durch jeden Raum durchgehen. Nein, nicht durch jeden, aber durch viele. So, es ist ein Podcast, ist irgendwie freier Bereich hier, oder? Es ist wie so eine Steueroase. Da darf man einfach mal das Geld parken und auch Meinungen parken, für die du sonst in den Knast gehst. Ah! So, also, Mensch, ich komme jetzt langsam, du merkst es auch, ne?
Ja,
wird's albern?
Du hast Zornesröte im Gesicht.
Nein, ich habe da gesessen mit meinem Sohn, du steigst zum, weißt du, okay, wir sitzen ja jetzt hier. Es gibt so diese kleinen Beobachtungen, wenn du im Stadion sitzen bleibst, du weißt, deine Mannschaft ist schon wieder abgestiegen, zum 7. Mal. Ich sitze da mit meinem Sohn, Abpfiff 0-0 und es war Ruhe im Stadion. Es war vorher, alle haben unterstützt und wirklich angefeuert und dann war gar kein Vorstand raus, Keller raus, alles scheiße. Nee, es war einfach ruhig und neben mir, die Leute haben wirklich die Fahnen eingerollt, verabschiedeten sich, alle waren irgendwie gut drauf und jeder ging nach Hause und ich saß da nur und dachte mir, ey, die Menschen haben sich so dran gewöhnt, dass das hier so schlecht ist, bei so einem großen Verein. Und ich fand diesen Moment ziemlich traurig und die Leute sind so phlegmatisch, so müde geworden. Die wehren sich gar nicht mehr. Die sagen, ja, dann ist das so schicksalsergeben. Da kann man anscheinend alles mitmachen mit diesen Fans und mit diesem 1. FC Köln, der sich vielleicht in der Folklore selbst genügt. Mir reicht das dann irgendwie nicht. Mich macht das dann wirklich auch sauer.
Das kann ich verstehen.
Weil ich zahle ja auch 2 Dauerkarten da. Ist ja nicht so, als würde hier Senior Pistor da einfach reinschneiden und sagen, ja, wo ist meine Sänfte? Man bringe mich zu meinem Platz. Ich zahle die genauso. Ja. Und denke mir, das kann doch nicht wahr sein.
Ich würde das an dieser Stelle jetzt gerne beenden, Sven, weil das jetzt ohnehin schon ein fast nicht nachvollziehbarer Spagat sein wird, inhaltlicher Art, aus Müngersdorf ins Nou Camp nach Barcelona zu kommen.
Von Phoenix aus der Asche geht's jetzt empor. Ins Camp Nou oder Nou Camp.
Ja, das ist ja völlig wurscht.
Ja.
Wir wissen ja, wo wir hinwollen.
Die Bayern haben wir schon, die bayerischen Tränen, diese Tränen trocknen nie, glaube ich.
Nein, das stimmt. Das stimmt.
Und das erleichtert mich fast als Köln-Fan, dass es auch bayerische Tränen gibt, die nicht trocknen.
Ja. Also das ist wirklich so. Ich glaube, dass das verlorene Finale daheim mit dem Elfmeterschießen, wo sie verkackt haben.
Schweinsteiger, Pfosten.
Und mit diesem Tor, Last-Minute-Tor von Didier Drogba, der das auch angekündigt hat für Chelsea, dann auch noch das Tor zu machen in der 90. Den Ausgleich zum 1-1. Das sind schon so Traumata, die bleiben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich wiederhole mich da gerne. Trauma bleibt. Ist nur das Leben damit.
Boah, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Wollen wir jetzt mal...
darum geht's.
Ja.
Mit einem Trauma zu leben. Ja, logisch. Wie machen wir jetzt den Anfang hier heute?
Ja, vielleicht machst du jetzt mal die Klimbim-Musik da runter.
Ja, warte mal. Hier haben wir doch einen... He was the toast of the Nou Camp, the Sabat OT. He comes from Norway, his name is Ole. Those glorious goals we shall never forget. Who put the ball in the German net? Ole, 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 ole. Ole, ole. Ola Gunnar Solskjaer.
Ja, das ist ein Lied, das muss am Tag danach direkt morgens am Frühstückstisch aufgenommen worden sein. Das ist total geil. Verkatert.
Ja.
Aber es wird bis heute noch im Stadion gesungen. Nicht bei jedem Spiel, aber man hört es noch. Und Ole Gunnar Solskjaer, der ja dann auch später nochmal Trainer geworden ist bei Manchester United, wird da bis heute als absolute Ikone gefeiert und ist da einfach, glaube ich, aus dieser DNA dieses Vereins nicht mehr wegzudenken.
Ich glaube ja heute noch, dass der bei Herr der Ringe mitgespielt hat, irgendwo da im Auenland. Ist er dann schon irgendwie hinten rumgelaufen und er hatte so eine Gastrolle. Der sieht ja wirklich so aus mit seinen Locken und seinen großen Augen. Der sieht ein bisschen aus wie Frodos Bruder, oder?
Ja, weil die oder Skandinavien ist doch auch das Land der Elfen und dieser ganzen Fantasie.
So, ja natürlich. Figur, aus ne? Christian Sund. Ne? Eigentlich wollte er Ringer werden als Kind. Ne?
Wie sein Vater.
Ach, sein Vater war auch Ringer?
Sein Vater war auch Ringer und der war, glaube ich, und der war richtig gut als Jugendlicher. Mhm. Also der musste sich wirklich zwischen zwei Karrieren entscheiden.
Ja, dann hat er sich für den Fußball entschieden, dann ging es zum Molde FK.
Da war ich jetzt im vergangenen Jahr.
Ehrlich?
In Molde. Mhm. Mit Bayer Leverkusen.
Und lohnt überall, sich nicht. Überall nur E-Autos, Teslas und reiche Norweger und nee, Zigaretten, die nein. 50 Euro kosten.
Ein völlig unscheinbares Dorf an einem Sund gelegen, mhm. also direkt am Wasser. Es war furchtbar schlechtes Wetter, man mhm. hat überhaupt nichts von der Gegend gesehen. Das Stadion liegt spektakulär auch direkt am Wasser, mhm. aber das Wetter war so schlecht, dass man vom Wasser selbst auch nicht viel gesehen hat. Es war klein, unscheinbar und unbedeutend.
Ja, aber das, was er dann für Molde später auch als Trainer gemacht hat, gar nicht so unbedeutend. Da ist er, glaube ich, nochmal Meister geworden mhm. als Trainer. Also ja. die Karriere danach, jeder hat ja so sein Leben, aber er hatte seinen absoluten Höhepunkt bei diesem 99er-Finale in der Champions League. Wobei, er hatte ja auf der Auswechselbank begonnen. Er war mhm. gar nicht in der Startelf.
Das stimmt. Und er hat übrigens seine Karriere als Ringer, als Teenager dann abgebrochen, weil er, hat er später mal in einem Interview gesagt, zu oft durch die Luft geworfen wurde. Das hat ihm nicht gefallen. Das fand er doof.
Fand er doof? Ja. Dieser Kontrollverlust, ja. ne? Ja, der hat, also ich bin ja immer so, ich gucke über, wie viele Spiele haben die denn für Vereine gemacht? Mhm. Also wir kommen auch zu Bobby Charlton heute noch, der ja über 600 Spiele für Manchester United gemacht hat. Das sind ja so Zahlen, da bin ich, boah, das ist ja unfassbar viel. Mhm. Und Ola Gunnar Solskjaer, du sagst Solskjaer.
Solskjaer.
Ja, ich sag Solskjaer, weil ja, das einfach falsch ist, aber es klingt vertrauter für deutsche Ohren. Der hat 235 Spiele und 92 Tore gemacht. Das ist eine gute Quote. Ein guter Stürmer.
Ja, und der ist ja später dann auch in seiner Heimat in Norwegen ist er nochmal mit dem sehr renommierten Peer Gynt-Preis ausgezeichnet worden. Mhm. Peer Gynt ist ja ein Roman von Henrik Ibsen, sein berühmtester, ist auch ein Schauspiel. Ich habe das mal gesehen, ist unglaublich schwere Kost. Und dann ist er also mit diesem Preis ausgezeichnet worden für sein soziales Engagement. Und dann hat er seine Laudatio auf sich selbst gehalten oder hat seine Dankesrede gehalten. Und hat dann gesagt, ich habe dieses Buch nie gelesen von Henrik Ibsen und ich habe das auch nicht vor.
Aber die Peer Gynt-Suite ist ja auch bekannt.
Ja, ja, aber das ist ja dann ein Musikstück. Ein
Musikstück ja. und da nur als kleine Empfehlung, Aas ist tot mit das schönste, The Death of Aas, mit das schönste, was ich jemals gehört habe. Da bin ich durch Schweden gefahren mit meinem Vater und er hat mir das vorgespielt und hat gesagt, Sven, hör dir das mal an und am Ende atmet Aas, der Gott, sein Leben aus und das ist sollte man sich unbedingt mal anhören. Sehr, sehr imposant. Ola Gunnar Solskjaer.
Von Krieg, ne?
Edward Krieg. Genau, Edward Krieg. Sechsmal Meister geworden mit Manchester United, um einfach mal auch diese Epoche von Manchester United ins Spiel zu bringen. Das war das Triple, das war das große Ding, aber Meister waren sie oft geworden. Sie haben zweimal den FA Cup gewonnen, er dann eben auch. Mhm. Ola Gunnar.
Ole, nicht Ole. Ole,
Entschuldigung, Ole, natürlich Ole Gunnar. Und die Champions League. Und wenn ja. wir schon bei Einwechselspielern sind, wollen wir noch einen weiteren hier einwechseln, auch musikalisch, Burkhard?
Ja, sehr gerne. Just
wanna look at you. Come on. Yes. Masked Singer, erste Staffel England.
Timing ist immer ein Punkt.
Hat er doch.
Hat er ja. super. Super Timing. Pass auf, jetzt gleich.
Da, da, da. Jetzt kommt's. Nein, was?
Ja. Falsch.
Oh, da wackelt der Ton auch.
Ja.
Oh, die Experten meckern. Aber der Ton, den hält er.
Da ja, ich glaube, er ist einfach ein wirklich guter Badewannensänger.
Ja, aber wer ist es denn? Wer?
Who's behind
Who?
The mask?
Wer ist hinter der Maske?
Take it off!
Take it off!
Take it off! Take it off!
Come on! Der hat da als Baum gestanden, ne? Drehte sich dann um.
Nahm die Maske
ab.
Ja.
Wer ist es? Schmeichel?
Nein.
Beckham? Teddy Sheringham! Whoa.
One of the greats of English football right there on the stage, ladies and gentlemen.
Legend! Yeah.
Totally.
Legend!
Teddy Sheringham, übrigens ein super Kostüm, wie ich finde. Also dieser Baum, den sie da für ihn gemacht haben.
Das ist das Beste an diesen Shows, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja, und das ist wirklich wie so aus so einem Fantasy-Streifen. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, und von der Jury, der eine kannte den gar nicht, ne? Nein, der bei Hangover mitgespielt hat, der Chinese da, ne? Der so, what? Muss wohl echt, keine Ahnung, wer das
ja,
ist.
Aber bravo!
Wow, good, well done, man! Aber die anderen wussten natürlich, the member of the British Empire, Teddy Sheringham.
Ja, über den werden wir heute auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, weil wir ja die Geschichte dieses unvergessenen Finals von 1999, vom 26. Mai 1999 aus Sicht von Manchester United nacherzählen wollen. Und dieses Spiel ist natürlich unvergesslich, auch deshalb für die britischen Fußballfans, weil ein Mann an diesem Tag tatsächlich 90 Jahre alt geworden wäre, am 26. Mai 1999, Sir Matt Busby.
Mhm.
Das wäre sein Geburtstag gewesen, sein 90. Und dann kriegt das natürlich nochmal irgendwie so eine andere Facette. Und wenn man dann noch weiß, dass Sir Bobby Charlton, also sein Anführer über viele Jahre bei Manchester United, als Matt Busby da Trainer war, auf der Tribüne gesessen hat.
Meistens gesessen.
Ja, oft stand er auch und konnte es nicht mehr aushalten, nicht mehr hingucken. Das war ja ein anstrengendes Spiel. Und dieses Spiel hat in England, finde ich, so eine sehr ikonische Überschrift bekommen. Und das ist auch die Überschrift über unsere Folge heute. Football Bloody Hell. Also Fußball, verdammt nochmal. Und das ist, finde ich, auch, das sind drei Worte oder vier, mit denen man dieses wahnsinnige Ereignis in der Fußballgeschichte großartig zusammenfassen kann. Und gesagt hat diesen ikonischen Satz Alex Ferguson direkt nach dem Finale.
Der Trainer von Manchester United.
Ja. Alex Ferguson, they put you through the mill into injury time, almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you.
Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, by the hell.
They put you through the mill? Also du bist durch die Mühle gegangen.
Durch, also in Deutschland würde man sagen, wahrscheinlich durch einen Fleischwolf gedreht oder so. Ne?
Ja, und dann, ja, das war ja ein Wahnsinn. Also immer wieder kann man es gar nicht glauben. Einmal klärt, glaube ich, Stefan Effenberg zur Ecke, dann Sammy Kufur.
Ja, ne? Genau so.
Und dann fallen eben diese beiden Tore. Wobei, also aus englischer Sicht ging es ja gar nicht gut los in diesem Finale. Also das ist ja auch klar, ne? Den FA Cup hatten sie da im Visier. Die haben auch die englische Meisterschaft, alles Mögliche gehabt. Aber bei diesem großen Spiel gegen Bayern München lagen sie erstmal zurück. Und ja, die Geschichte wird uns heute sehr, sehr interessieren aus englischer Perspektive, Burkhard.
Lag vermutlich auch daran, dass zwei wichtige Spieler ja gesperrt waren für Manchester United, nämlich Paul Scholes und Robbie Keane. Mhm. Und das waren natürlich wesentliche Faktoren einer überragenden United-Mannschaft in der Saison. Und das erklärt vermutlich auch zumindest in Ansätzen, warum Manchester United da über 80 Minuten gegen die Bayern eigentlich so gut wie nicht stattgefunden hat.
Ja, ja. Und das sind so die Geschichten auch, ne, wo wir es eben mit Teddy Sheringham hatten, der ja auch schon im FA Cup als Einwechselspieler in der 9. Minute eingewechselt für Keane. Dann 2 Minuten nach seiner Einwechslung gegen Newcastle das 1-0 erzielt und die dann da den FA Cup gewinnen mit 2-0 am Ende. Und Geschichte sollte sich irgendwie wiederholen auf eine Wahnsinnsart und Weise. Und ich kann den gar nicht so richtig in eine Kategorie reinstecken, diesen Teddy Sheringham als Spieler. Also, was ist er jetzt? Stoßstürmer, hängende Spitze? Ist er sowas wie der Michael Preetz, aber nur ein bisschen erfolgreicher in England, weil er so spät in der Nationalmannschaft anfing? Also es war ja irgendwie keine ganz gerade Karriere.
Ich finde, man kann das gut vergleichen mit Olli Bierhoff.
Ja, sowas, ne? Oder?
Ja, also punktuell einfach überragend und ganz wichtig, dass er da war.
Ja.
Aber auf lange Sicht auch nicht so dominant in seinem Spiel, dass man sich noch in anderen Zusammenhängen mit ihm oder an ihn erinnern würde.
Und bevor jetzt Menschen sagen, ja, ihr sagt immer Teddy, natürlich wissen wir, dass er Edward Paul heißt, aber eigentlich kennt man ihn nur als Teddy.
Ja.
Wir sind auch in dieser Folge von Jogo Bonito, Burkhard, natürlich nicht frei von Mails, die uns erreicht haben unter info@jogo-bonito.de. Ihr wisst, unsere Kaktusplantage braucht nach wie vor Wasser. Das ist ganz klar. Ja. Kommt einfach in die Shownotes, da findet ihr alles, wo ihr das Ganze hier donieren könnt.
Gibt es eigentlich noch Karten für den 5. Juni
ja.
in der Zeche Karl?
Die Zeche Karl, das kann ich euch sagen, das wird ein besonderer Auftritt.
Ja.
Das wird ein ganz, ganz, ganz besonderer Auftritt. Ihr solltet die Gelegenheit nutzen, zur Zeche Karl zu kommen. Da haben wir unseren Auftritt am 5. Juni. Mhm. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes.
Ich glaube, das ist auch, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, ich meine, bei diesen diversen Portalen, auf denen wir zu hören sind, steht eine andere Zahl. Aber ich glaube, es ist dann in Essen wirklich die 100. Show, die wir machen. Die 100. Show mit einem eigenen Titel.
Ehrlich?
Mhm.
So viel schon jetzt. Es wird eine besondere Show.
Ja.
Also kommt einfach, macht die Bude voll, lasst uns da nochmal eine Party machen, oder? Wir haben Mails bekommen, Burkhard. Was hast du da bei dir?
Ja, es gibt von Dr. Alexander Kunze, mit dem habe ich ein bisschen regelmäßiger hin und her geschrieben und der hat sich bedankt für unseren Ausflug ja, in die ganze Welt mit Rudi Gutendorf oder an der Seite von Rudi Gutendorf.
Ist der Humanmediziner oder was ist der?
Keine Ahnung, steht hier nicht. Also, er schreibt
wegen erneut. Meiner Bronchien.
Du kannst auch zum Veterinär gehen mit deinen Bronchien.
Wahrscheinlich.
Erneut habt ihr meinen Horizont in der Himmelsrichtung Fußball um ein gehöriges Stück erweitert und ich habe jeden einzelnen Schritt davon genossen. Als Kind der 80er Jahre war mir der Name Rudi Gutendorf zwar geläufig und mit dem Attribut lustiger Wandervogel oder dem Prädikat Fußballentwicklungshelfer versehen. Jedoch bin ich seither nicht über diese Oberfläche hinausgekommen. Daher gebührt euch mein Dank bei der U-Boot-Fahrt in tiefere Wissensgewässer, dass ich da euer virtueller Mitreisender gewesen bin. Sollte es zu Gutendorfs Leben irgendwann eine weitere Exkursion in bisher unberührte Stationen seines Schaffens geben, werde ich erneut gerne akustisch an eurer Seite sein.
Einfach nur Leute, die auf der Straße rumlaufen, vielleicht fragen, bist du vielleicht mit Gutendorf verwandt? Wird es da vielleicht auch Infos zugeben können. Christian Mülders hat geschrieben, hi Burkhard und Sven, ich habe mir mal dann erlaubt, euch 69 Euro für euren genialen Podcast zu überweisen, 19 Euro für Borussia, meinen Verein, für Leibesverrenkungen. Ha, das ist ja witzig.
Ist nicht witzig.
Finde ich schon. Ich darf da, ehrlich gesagt, ich darf darüber lachen, weißt du? Und 50 für mein 50-jähriges Stadionjubiläum am 9.3.2024, also er ist Gladbacher Fan. Mein erstes Spiel war ein 0:0 am 9.3.74 gegen Eintracht Frankfurt mit einem anschließend ergatterten Autogramm von Henning Jensen. Oh. Eigentlich wollte ich euch den Betrag schon letzte Woche überweisen, aber nach dem hochnotpeinlichen Derby, was für eine eigentlich geniale Paarung zum 50-Jährigen mit 3 Gegentoren gegen den Tabellen 16. Der redet, glaube ich, vom 1. FC Köln.
Damals waren sie noch 16. Was denn?
Das war der Mittelfinger.
Von Thomas Helmer?
Musste ich erstmal versuchen, wieder zu mir zu finden und so weiter. Er schreibt weiter von großen Enttäuschungen und wie alles begann am Bökelberg, wo man da so lang ging, am Aufgang von Block 25. Und dann sah er den ramponierten Rasen im Stadion und der Weg entlang der Nordkurve war für ihn ein ganz spezieller Moment. Und so fängt es ja immer so an mit dieser Fanfreundschaft. Er bekam dann auch so ein Trikot von seinen Freunden geschenkt mit der Nummer 74. Klar, bei dem Jahr, wo es für ihn begann, mit dem Schriftzug Bökelberg. Und 3 Tage später hat, glaube ich, Gladbach, das war deine Weissagung auch, verloren im DFB-Pokal in Saarbrücken.
Mhm.
Ich erinnere mich. Und da ist Christian auch durch dieses Tal der Tränen gegangen, aber er schließt seinen Brief hier mit sportlich verbundenen Grüßen und man hört und man sieht sich. Achso, der war auch übrigens bei unserem Auftritt in Mörs, glaube ich. Kann das sein? Nee, er nicht. Ein anderer war das. Nee. Er ist einer, genau. Danke für euer Hörvergnügen, schreibt einer der Hurensöhne, der bei eurem Mega-Auftritt in Mörs dabei war. Du erinnerst dich, ne?
Ich erinnere, das vergesse ich nicht.
War das ein Hurensöhne-Gate? Ich habe so manchen Skandal produziert hier im Jogo Bonito. Hast du noch eine?
Ja, und zwar von Philipp Jung. Der hat mir schon vor einigen Wochen geschrieben und ich habe diese Mail immer wieder von einer Woche auf den nächsten aktuellen Mailstapel gelegt. Also sie ist schon ein bisschen älter, aber die ist halt trotzdem toll. Hallo Burkhard, hallo Sven, vielen Dank für diesen tollen Podcast, der mir schon viele tolle Stunden bereitet hat. Ihr habt in der Ikonenfolge Hennes Weißweiler 3 abermals dazu aufgerufen, den ersten Stadionbesuch oder das erste fußballerische Erlebnis zu teilen. Also kommt jetzt. Es ist 1990 und ich, damals 8 Jahre alt, fuhr mit meinen Eltern in den Urlaub nach Portugal. Wir waren mit dem Auto von Bonn unterwegs und nach nächtlichen Stopps in Bordeaux und Zamora in Spanien kamen wir in Évora an. Es war der Tag des Endspiels. Évora war ich auch schon mal, eine ganz tolle Stadt in Portugal. Leider gab es in unserer Unterkunft keinen Fernseher, sodass wir uns direkt auf den Weg machten, um einen Ort zu finden, damit ich das Endspiel schauen konnte. Wir hielten uns rechts von unserer Unterkunft, weil mein Stiefvater meinte, von dem Mann an der Rezeption verstanden zu haben, wo wir lang gehen müssen. Wir liefen gefühlt stundenlang durch die brütende Hitze, jedoch ohne Erfolg. Plötzlich fanden wir einen Campingplatz und wir hatten Glück. Im Restaurant des Campingplatzes war auf einem kleinen Plastiktisch ein Fernsehgerät aufgestellt. Es war ein TV-Gerät mit integrierter Antenne und der Bildschirm hatte ungefähr die Abmessungen eines 19-Zoll-Monitors. Das ist nicht viel, ne?
19 Zoll ist nicht viel, nein.
19 Zoll ist sehr klein, ne? Das ist ganz wenig. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war der Empfang mit der Antenne nicht besonders gut, aber besser als gar nichts. Immer mehr Menschen gesellten sich zu uns, um auch das Spiel zu schauen. Es müssen insgesamt ca. 100 Leute gewesen sein. Es stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass um uns herum ausschließlich Niederländer waren, die sich auch auf der Durchreise befanden. Der Ausgang des Abends ist Geschichte und verlief auch bei uns in Portugal reibungslos. Eine Spende von 19,48 Euro habe ich soeben hinterlassen. Macht gerne weiter so. Viele liebe Grüße in die Heimat aus dem Tölzerland. Also schreibt uns aus Bayern. Und fragt im PS noch, vielleicht fragt ihr euch, warum ich explizit geschrieben habe, dass wir damals rechts gegangen sind. Wir haben am nächsten Tag festgestellt, dass nach 100 Metern ein Lokal nach dem nächsten gewesen wäre. Wir hätten nur links gehen müssen. Und ich habe noch einen Buchtipp für euch. You Never Sing Alone, wie Musik in den Fußball kam.
Mhm. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für eure Mails. Haben wir später vielleicht noch ein paar weitere, aber wir sind ja hier mittendrin.
It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone.
Mario Basler und sein Jubel auf den Knien, das haben natürlich auch die Spieler von Manchester United gesehen, ne?
Ja, aber deflected war der ja nicht, also er war nicht abgefälscht, der Ball.
Der war einfach drin.
Der war einfach drin, weil Markus Babbel sich auf die richtige Seite der Mauer gestellt hatte und den Torhüter irritiert hatte, wegsprang, als Basler schoss. Mhm. Und diese Lücke hat er genau getroffen, der Mario.
Das hatten wir in der letzten Folge auch mit dem Tipp von Stefan Effenberg. Mhm. Und so war der Ball drin. Und im Prinzip war ja alles klar. Wobei für Manchester United eben nicht. Es war der Rückstand, es war das große Zittern. Das kann doch nicht wahr sein. Man war in einer fantastischen Saison. Man hatte eine super Form. Burkhardt, aber so richtig gut haben sie ja nicht gespielt.
Nee, aber was, glaube ich, auch wirklich damit zu tun hatte, dass Keane und Scholes nicht dabei sein konnten. Also da fehlte enorm viel Struktur im Spiel von Manchester United. Auch so das rechte Zutrauen in die eigene Stärke. Und Bayern München war einfach sehr, sehr gut organisiert, hat fast nicht zugelassen. Und wenn mal ein Ball durchrutschte, dann hat Kahn den einfach tot gemacht.
Ja, sie waren also sehr, sehr organisiert in der Defensive.
Und das für eine Mannschaft, die in der Saison schon fast 130 Tore geschossen hatte, Manchester United, war das natürlich eine ganz schockierende Erkenntnis. Ich meine, wenn der FC kein Tor schießt, ist das ja das Normalste der Welt in diesen Tagen.
Du machst das so perfide, aber mir fällt das schon auf. Aber die Menschen da draußen merken das, dass du es so machst.
Nein, ich versuche doch einfach auch nur die Dinge fühlbarer zu machen.
Ja, das schaffst du auch. Mit deinem Voodoo-Nadelkissen da. Und die Stürmer von Manchester United, das waren ja Andy Cole, nicht unbedingt der beste Freund von Teddy Sheringham, muss man sagen. Burkhardt, ne? Die konnten...
Ist das so? Das weiß ich gar nicht.
Die konnten überhaupt nicht miteinander. Die haben zum Teil gar nicht miteinander gesprochen. Okay. Und das fand Teddy Sheringham ja auch nicht so witzig. Der war so im beginnenden Herbst seiner Karriere. Da war ja zu Saisonbeginn Dwight York noch geholt worden und der stand in der Startelf und der Alex Ferguson hat ihm gesagt, hey, wenn wir aber nach einer Stunde hinten liegen, dann bringe ich dich. Er musste seinen Teddy ja so ein bisschen vertrösten. Teddy war ja auch schon eine große Nummer, aber kam oft so von der Reservebank und es lief einfach nicht für Manchester United. Aber Burkhard, du hast ja Reportagen da ins Feld geführt, die heute fast jeder in England nachsprechen kann, ne?
Mhm. Also die Reporter, die Verzweiflung der Reporter wuchs natürlich auch ins schier Unbegreifliche hinein. Und der Reporter von ITV, das ist der englische Sender, der das übertragen hat, das war Cliff Tildesley. Tildesley. Der war Chefreporter bei ITV, eine ganz große Nummer, also mindestens genauso groß wie Marcel Reif bei uns. Der hat dann in diesen letzten Minuten wirklich Sätze für die Ewigkeit geschaffen. Und der erste, ach, spielen einfach und dann kommen wir drauf zu sprechen.
Can Manchester United score? They always score. The big goal is coming up. Peter Schmeichel is forward. Can he score another in Europe? He's got one in Europe already. Beckham. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York.
Ja. Can Manchester United score? They always score. Können sie treffen? Sie treffen doch immer. Das ist so ein stehender Begriff im englischen Fußball, unter den englischen Journalisten und unter den Manchester United Fans.
Und du hörst diese Kulisse von 90.000 im Camp Nou, oder? Ich meine, du bist ja auch wirklich Woche für Woche für Woche in Stadien. So eine Kulisse hast du 2-3 Mal in deiner Karriere als Fußballreporter, oder?
Ja, also über die Dauer eines gesamten Spiels hinweg ist das sehr, sehr selten. Es war jetzt letzte Woche oder vergangene Woche im Olympico in Rom bei AS Rom gegen Bayer Leverkusen war das in der ersten Hälfte auch fantastisch.
Also es waren die Einwechslungen, die da wirklich den Unterschied machten, gepaart mit Peter Schmeichel. Da kommen wir jetzt zu. Ich finde es nur so interessant. Also Ole Gunnar Solskjaer wird in der 81. Minute eingewechselt für Andy Cole, der glücklos erschien. Der aber auch nachher bei der Party, also der hatte noch einen Abend, oder Andy Cole?
Nee, Dwight York.
War das Dwight York? Erzähl.
Dwight York begann den Abend mit einer Zigarre. Zwischen den Zähnen?
Sie hatte gefeiert, hatte Zigarre zwischen den Zähnen.
Die war aber nicht angezündet. Also er hatte die ganze Zeit eine Zigarre zwischen den Zähnen. Keine Ahnung. Und am nächsten Morgen, als er aus dem teuersten Puff von Barcelona zurück ins Mannschaftsquartier kehrte.
Also Bill Clinton-mäßig mit der Zigarre dann?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er da die Zigarre immer noch zwischen den Zähnen. Was zwischendrin passierte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Blieb in Barcelona. Der zweite, der eingewechselt wurde, und das finde ich interessant, für Jesper Blomqvist. Hast du den noch auf dem Zettel? Nee. Jesper Blomqvist?
Nee, da habe ich auch, musste ich echt nachgucken, dachte, wer?
Ja, Jesper Blomqvist. Der wurde in der 67. Minute ausgewechselt. Großer schwedischer Spieler. Für Teddy Sheringham, der übrigens auch eine Zeit lang mal in Schweden in der Allsvenskan gespielt hat.
Bei Djurgården.
Djurgården und ich glaube auch bei IFK Göteborg. Also der ist da auch nochmal kurz da. Ja, ich meine schon. Aber um da wieder so ein bisschen in Fahrt zu kommen in seiner Karriere, hat er auch mal in Schweden gespielt. Und dieser Schwede, Jesper Blomqvist, der dann später auch mal Trainer werden wollte, das hat nicht so geklappt. Mittlerweile hat er, glaube ich, eher ein Restaurant in Stockholm und ist unter die Feinschmecker gegangen, so wie viele Fußballer. Johan Miku ist, glaube ich, Winzer geworden. Es gibt viele, die dann irgendwann was ganz anderes machen. Der hat gesagt, ey, als Trainer, nee, da hat mir die Leidenschaft zu gefehlt. Aber dieser Jesper Blomqvist spielte eben auch bei Manchester United. Den Namen hatte ich komplett vergessen, muss ich sagen.
Teddy Sheringham, der ja viele, viele Jahre beim FC Millwall gespielt hat und der dann der erste Torschütze für Nottingham Forest war in der ersten englischen Liga, als sie dann die Premier League geworden war, als sie nicht mehr die First Division war, sondern die Premier League geworden war, hat er den ersten Treffer für Nottingham in der Premier League geschossen und hat dann mit mehr als 40 Jahren später noch für West Ham gespielt und damit fast 41 Jahren als ältester Spieler überhaupt der Premier League auch noch ein Tor geschossen. Also er war schon echt gut.
Und er sieht so aus wie der Prototyp eines britischen Fußballers, ne? Oder? Ich finde, er ist ja dann auch wirklich zum Member of the British Empire geschlagen worden, so wie Alex Ferguson auch. Ich finde schon, es gibt so diese Leute, die einfach so aussehen. Teddy Sheringham sieht einfach aus, wie Teddy Sheringham aussehen muss. Findest du nicht?
Ja, weil er war trotzdem ein guter Pokerspieler, obwohl er vielleicht auch deswegen, weil er so ein Gesicht hatte, von dem man glaubt, dass man das schon sehr oft in seinem Leben irgendwo mal entdeckt hat. Und er hat mal bei einem Pokerturnier, ich glaube in Portugal, hat er mal bei einem Pokerturnier mitgespielt, wo du $5.000 Einsatz bringen musstest und er ist nachher mit 90.000 Pfund nach Hause gegangen. Wahnsinn. Also der hat da als Pokerspieler auch durchaus Erfolg.
Ja, also er hätte bei Casino Royale auch als James Bond spielen können. Also so sieht er aus, mit Schneid. Er passt in ein Smoking. Ja, also es steht aber immer noch 1-0 für die Bayern und die Uhr tickt runter. Pierluigi Collina läuft über den Platz mit seiner Glatze und alle blicken gebannt auf dieses Spielfeld. Und dann kommt einer ins Spiel, meine Güte, ein Mann, der ein Jahr vorher angekündigt hat, ich mache hier langsam Schluss auf der Insel. Ich habe hier alles gewonnen. Der Druck ist mir zu groß. Ich werde aufhören. Das war sein letztes Spiel für Manchester United. Die Rede ist von Peter Schmeichel.
Ja, dem Torhüter, der natürlich eine durchaus imposante Erscheinung gewesen ist und der ja viele Erfolge gefeiert hat, der in Dänemark auch Meister geworden ist, der mit Manchester viele...
Europameister geworden auch.
Europameister 92 in einem Finale, das sich viele deutsche Fußballfans vermutlich nicht so gerne erinnern werden, weil Dänemark da quasi in Badehosen nach Schweden gekommen
für
ist.
Für Jugoslawien reingerutscht.
Ja, und die Deutschen geschlagen hat. Mhm. Ja, dieser Peter Schmeichel, der einfach, glaube ich, eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit gewesen ist, wahrscheinlich immer noch ist und ein sehr exzentrischer Torhüter auf jeden Fall war auf dem Platz. Und der dafür bekannt war, dass er in Schlussphasen, wenn seine Mannschaft noch ein Tor brauchte, bei Standards mit nach vorne gekommen ist. Also er hat in seiner Karriere, glaube ich, insgesamt 11 Tore geschossen und nicht alle davon per Elfmeter, sondern auch, glaube ich, 5 oder 6 in der Schlussphase per Kopf oder ein Tor da mal gemacht, ich glaube für Manchester City, per Fallrückzieher in der Nachspielzeit dann später, als er dann noch, er hat ja bei City dann auch noch gespielt und dieser Treffer wurde wegen einer ganz knappen Abseitsposition, wurde dieser Treffer nicht gegeben, das wäre das Tor des Jahrhunderts gewesen. Wahnsinn, ne? Ein fantastischer Fallrückzieher, aber der ist, findet leider in keiner einzigen Biografie über Schmeichel oder in keinem einzigen Archiv Platz gefunden.
Vater eines Jazzmusikers, der dann über Brøndby IF, wo er dann gespielt hat in Dänemark und dann in der Nationalmannschaft früh aufschlug, zu Manchester United gekommen ist und da 8 Jahre gespielt hat. Und wenn du schon über Tore sprichst, der hat auch im UEFA-Pokal gegen Volgograd mal ein Tor erzielt und überhaupt, also sich wirklich eingeschaltet. Das war ja, Manchester United war ja auch die Mannschaft der Nachspielzeit, ne? Also die haben so viele Tore in dieser Saison.
Fergie Time. Es war die Fergie Time. Das war der geflügelte Begriff dafür.
Und die Bayern waren, Ottmar Hitzfeld war ja gerade da, das erste Jahr mit den Bayern und er hatte ja, haben wir in der letzten Folge gesagt, war, vielleicht war es auch ganz gut so, dass die Bayern das nicht gewonnen haben, hat er auch gesagt, sonst wäre nicht so lange da gewesen und 2 Jahre später haben die Bayern ja gewonnen. Aber die Bayern waren ja defensiv ganz gut organisiert und wir hatten ja die den Pfostenschuss da von Scholl oder Latte Janka und so, es war eine gemähte Wiese, aber dann kam es doch anders, Burkhard, denn er hat sich eingeschaltet, der Peter Schmeichel.
Ja, er ist mit nach vorne gekommen und der Trainer draußen, Alex Ferguson, hat sich gefragt, was macht der verrückte Däne jetzt schon wieder? Aber der wusste ziemlich genau, was er vorhatte.
What are you doing there?
I am creating confusion. You know what you were all that game? You were so organized. Even, I mean, our strength was set pieces as well. But you marked us off the pitch. We never created the chance, which was very unusual. That moment, and I came up, it was a little bit confused for you. Because Ryan Giggs was unmarked and so was Teddy Sheringham. Mhm. And that was the first time it happened.
Ja, das war Peter Schmeichel zusammen mit, man erkennt ja bestimmte Stimmen nur an Geräuschen. Das würde mir bei dir auch so gehen. Und in diesem Fall war es aber Olli Kahn, der sich mit Peter Schmeichel zusammen nochmal diese wichtigen Szenen angeguckt hat. Und die beiden besprechen also, was der Schmeichel da macht. What are you doing there? Was machst du da überhaupt?
Ja, hat er gesagt.
Und dann hat er es beschrieben, wie es gewesen ist
für ihn. 4 Verteidiger waren um mich herum und deswegen war unter anderem Teddy Sheringham frei. So. I created confusion.
Ja.
Das ist dann Plan genug, Konfusion und Chaos anzustiften. Man denkt ja immer an Laufwege, an ich weiß nicht was. Nein, das ist einfach dieses Element, diese Textmarkerfarbe, ich sag so grün, so ein krasses Giftgrün Trikot. Ne? Rennt er nach vorne wie im Tierreich. Es fällt einfach auf, dass der 1,96 Mann, der 100 Kilo wog als Torhüter, nach vorne sprintet, blondierte Haare. Und auf einmal denken die beiden um Gottes Willen in ihren grau weinroten Trikots, die man ja immer mit diesem Spiel verbindet. Ja, und schon waren die Räume da. Es war ein genialer Schachzug und der Rest ist Geschichte.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalizes! Teddy Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United!
Wahnsinn, ne? Was für ein Künstler eigentlich, ne? Dass so in dem Moment intuitiv drin zu haben, zu wissen, scheiß drauf, jetzt gehe ich in diesem Spiel. Das ist so wichtig, Burkhard. Ja. Die reden nicht von, oh Mann, Punktspiel in der Liga, 17. Spieltag. Nein, das ist das Champions League Finale. Das ist das mögliche Triple. Hat es in England übrigens nie gegeben bis dahin.
Ja. Ja, ja, und wir haben es ja schon vor einer Woche gesagt, Manchester United wartete seit 1968 auf diesen Pokal.
Eben.
Ne? Und Bobby Charlton ist da und es ist der Geburtstag von Matt Busby. Das war der Trainer, der es 68 mit Manchester geschafft hat. Also da kam so viel Geschichtsträchtiges, lief auf dieses Stadion, lief auf dieses Finale zu. Es ist eigentlich kaum auszuhalten und dann löst es sich doch noch so auf. Schon faszinierend. Übrigens, um noch ganz kurz bei Peter Schmeichel zu bleiben, das ist ja auch wirklich eine faszinierende Persönlichkeit, der total übrigens als Peter Boleslav Schmeichel zur Welt gekommen ist und der, bevor er Fußballprofi wurde, wirklich ganz viele unterschiedliche Jobs ausprobiert hat. Der hat als Weber gearbeitet, der war in einem Altenheim als Putzkraft, der hat als Bürokraft für den World Wildlife Fund gearbeitet. Und dann hat er noch für seinen Schwiegervater als Bodenleger oder als Fliesenleger gearbeitet und hat sich dann gedacht, wenn ich das noch 20 Jahre mache, dann sind meine Knie wirklich Schrott. Das mit dem Fußball muss schon irgendwas werden und muss irgendwie hinkommen. Und dann hat er das gemacht und er war, du hast es ja schon gesagt, sein Vater war Profimusiker, Jazzmusiker und er selbst war auch ein ganz guter Musiker. Ich glaube, Gitarre hat er gespielt und er hat auch Klavier gespielt. Und bei Manchester United hat sich eine Freundschaft mit Robbie Williams entwickelt.
Dem Robbie Williams.
Und die beiden haben dann tatsächlich auch mal auf einer Bühne oder mehrfach auf einer Bühne zusammengefunden, unter anderem auch im großen Parkenstadion von Kopenhagen. Und da gibt es einen ganz tollen Videomitschnitt, wie Robbie Williams auf der Massagebank liegt und dann von irgendwelchen Frauen da durchgeknetet wird. Und er erzählt dann so, naja, also gleich kommt der Peter und dann machen wir mal so ein bisschen und spielen Feel zusammen, den Song Feel, und mal gucken, wie er sich so schlägt am Piano und grinst sich dann so ein. Ich meine, wir reden davon, da sind 40.000 Menschen und Peter Schmeichel muss vor so vielen Menschen Klavier spielen und Robbie Williams macht sich einen Witz draus.
Well, doesn't everybody know that Peter Schmeichel plays the piano? Watch the show tonight.
Yeah.
See how it goes.
Yeah, it goes.
Get warmed up.
Progress.
And listen to Feel. And then we'll see what happens.
Aber das haben die auch geübt vorher, oder nicht?
Ja, sie haben dann.
Das kannst du ja nicht machen. Nein, Parken ist ja ein Riesenstadion. Ja, das Stadion in Kopenhagen.
Ja, das ist auch ein ganz tolles Stadion. Sie haben das dann zusammen geübt. Es gab eine Generalprobe und von dieser Generalprobe gibt es auch einen Mitschnitt.
Und am Klavier sitzt Peter Schmeichel, oder was?
Peter Schmeichel.
Macht er gut. Muss richtig betonen, die Dinger. Ne, wie geil!
Peter Schmeichel und Robbie Williams.
Ist das Leben nicht schön?
Weißt du, was ich so toll finde? Du bist, sie sind gegenseitig, glaube ich, so die größten Fans voneinander, die man sein kann.
This is daunting. This is scary, like you will not believe. And we've just had a rehearsal from in front of absolutely no one here. I mean, this is the last song before the encore. So I'll be coming on at possibly one of the best sort of times in the concert, where the atmosphere is at its best. So.
Ja. Da sagt er, da komme ich dann dazu, das da letzte Lied im Konzert genau. Und dann bin ich da.
Ja. Und das ist das.
Da kriege ich jetzt echt eine Gänsehaut, weil das.
Das ist dann mein Moment, wenn ich mit meinem großen Idol Robbie Williams zusammenspiele und Robbie Williams geht es ja auf eine besondere Art aus. Er ist ja ein riesen Fußballfan und er ist ja auch Anhänger von Manchester United und war einfach ein großer Fan von Peter Schmeichel. Und dann stehen zwei Leute, zwei Männer da auf der Bühne gigantisch. Und das ist einfach fantastisch.
Absolut gigantisch, ja. Burkhard, gleich machen wir weiter. Wir müssen kurz mal einen Break machen hier. Ja. Wir haben ja so viele Zuschriften bekommen. Das macht wirklich Spaß hier mit Manchester United. Die Perspektive, hat es das eigentlich schon mal in Deutschland gegeben, dass irgendwie so nur diese Perspektive von dem Spiel?
Kann ich nicht sagen. Also ich habe nichts gefunden diesbezüglich.
Ausgewählt wurde?
Ja.
War deine Idee?
Na ja.
Doch, es war deine Idee. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich kann anfangen.
Ja.
Ich habe eine Mail hier, die relativ frisch noch ist, von Regine. Regine, die von ihren Enkelkindern Oma Schalke genannt wird.
Oma Schalke, echt geil.
Oma Schalke schreibt also, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen zum Thema Frauen im Fußball, aber aus der Fanperspektive. Ich bin Jahrgang 61, komme aus Iserlohn und habe 72, als wir gerade unseren ersten Fernseher hatten, das erste Fußballspiel gesehen, nämlich das EM-Finale Deutschland gegen die UdSSR. Spielt ja am 5.6. in der Zeche Karl bei unserem Live-Auftritt womöglich auch eine mehr oder minder entscheidende Rolle, diese Europameisterschaft 1972. Und in meiner Familie gab es zwar zwei Brüder, aber keinen Vater. Niemand interessierte sich für Fußball. Im Nachgang verlor ich dann mein Herz an Schalke 04, die zu dieser Zeit in der Folge des Bundesliga-Skandals um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpften. Ich hatte keine Ahnung, wer oder wo Schalke war, aber mir gefiel der Name. Und ich hatte damals schon ein Faible für Underdogs. In der zweiten Liga hielt ich übrigens zum BVB, weil ich nicht wusste, dass man das als Schalker nicht darf. Samstags wusch ich immer für 5 Mark das Auto meiner Mutter und hörte im Radio Sport und Musik mit Kurt Brumme. An einem der autofreien Ölkrise-Sonntage musste meine Mutter mit mir mit Verdacht auf gebrochenen Daumen ins Krankenhaus fahren, weil ich mich mit meinem älteren Bruder ums Fernsehprogramm gestritten habe. Er wollte Bonanza gucken und ich die Sportschau. Der Daumen war nicht gebrochen, aber mein Bruder hatte gewonnen. 1974, als ich 12 war, war ich als sogenanntes Verschickungskind zur Kur in St. Peter-Ording. Und es gab in Vorbereitung zur WM abends ein Länderspiel der Nationalmannschaft. Abends hieß dann allen Ernstes, dass die Jungen das Spiel sehen durften und die Mädchen ins Bett mussten. Darüber habe ich mich dermaßen empört, dass schließlich entschieden wurde, dass die Mädchen, die beweisen konnten, dass sie sich wirklich für Fußball interessierten, das Spiel auch gucken durften. Was für Zeiten. Es gab eine Prüfung. Wir mussten 3 Nationalspieler mit ihrem Verein nennen können, was mir natürlich ein leichtes war. Während der Übertragung war ich übrigens total genervt von den lauter kleinen Jungen, die nur rumgequatscht haben und sich keinen Deut für Fußball interessierten, das Spiel aber mitguckten, damit sie nicht ins Bett mussten. Ihr seht also, damals gab es wenig Verständnis für ein Mädchen, das sich für Fußball interessierte. Auch später gab es immer wieder großes Erstaunen, dass ich nicht nur wusste, was Abseits ist, sondern es darüber hinaus auch erklären konnte. Seit 15 Jahren habe ich jetzt eine Dauerkarte auf Schalke und auch dort finden es Menschen immer noch komisch, dass ich nicht als Begleitung eines Mannes ins Stadion gehe, sondern weil ich inzwischen seit fast 50 Jahren Schalke-Fan bin.
Oma Schalke, well done.
Regine, vielen Dank für diese wunderbare Mail.
Heiko Glesner hat geschrieben, lieber Sven, lieber Burkhard, seit Monaten hatte ich mir vorgenommen, euch zu schreiben, aber auch finanziell zu unterstützen. Aber wie immer kamen viele Dinge dazwischen. Und bisher hatte ich lediglich eine Spende geleistet, was viel zu wenig ist. Das ist zumindest die Einschätzung von Heiko. Danke, Heiko. Ich kam lange Zeit nicht mehr dazu, eure Folgen regelmäßig zu hören. Jetzt bin ich seit kurzem wieder kräftig dabei aufzuholen und bin im Moment im November 2023 angekommen. Es war ein Gefühl wie Heimkommen. Komisch, die letzte Folge war die Frikandel-Folge. Diese gibt mir mal Anlass zum Klugscheißen, da Burkhard in dieser Folge sagte, dass Jörg Bergers erste Trainerstation im Westen Kassel gewesen sei. Haben wir behauptet.
Stimmt aber nicht.
Das ist nicht richtig.
Nein.
Und jetzt schwant mir was. Ja, Kassel war, glaube ich, erst seine dritte Station. Die erste war definitiv Darmstadt. Ja. Kannst du zu Kreuze kriechen?
Das ist genau richtig
wiedergegeben. Dies ist mir deshalb sofort aufgefallen, da ich in Darmstadt meine Kindheit und Jugend verbrachte und natürlich auch meine ersten Berührungen mit dem Fußball hatte. Das Ganze begann 1974 bei einem Pokalspiel gegen den damaligen Bundesligisten Wuppertal. Als ich mit knapp 9 Jahren zum ersten Mal ins Stadion gekommen war, der große Favorit verlor in Darmstadt mit 1:2. Also Darmstadt gewann gegen den WSV, Pröpper und Co., die ja Bayern München auch schlugen in der Bundesliga. Und dass die im Europapokal gespielt haben mit Wuppertal,
ist einfach ist auch echt tolle
crazy.
Geschichte. Ja.
Völlig crazy. Und seitdem ist natürlich die Verbindung zum Heimatverein entstanden. Naja, eigentlich Liebe, denn Tränen flossen auch erstmals, als 82 das Heimspiel gegen Leverkusen 1:3 verloren gegangen war. Obwohl man zur Halbzeit noch führte, da war mir klar, dass man wieder aus der Bundesliga absteigen würde. Ja, und so ist sein Leben weitergeführt als Fan von Darmstadt 98. Wir müssen kondolieren und weißt du was, Heiko, wir gehen einfach Hand in Hand in die zweite Liga. Und ihr bleibt ja bei eurem Trainer dran. Er hat sich dazu entschlossen, einen monatlichen Dauerauftrag einzurichten von 18,98 €. Das ist natürlich echt sehr üppig.
Das ist aber sehr großzügig,
Heiko. Ja, er sagt aber auch, und damit schließt er, damit das dauerhaft so bleibt, also mit dem Podcast, dass es viele finanzielle Unterstützer gibt. Wenn ich mir überlege, was für ein Schrott man im Rahmen seines Sky- oder DAZN-Abos zum Teil zugemutet bekommt, sind monatlich 18,98 € für euch tatsächlich gut angelegtes Geld. Smiley. Ja, Heiko, was soll man da noch sagen? Danke.
Ja. ist wirklich sehr, sehr großzügig.
Sehr, 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 sehr großzügig. Burkhard, jetzt passiert, was passieren muss.
Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalizes. Kenny Sheringham has equalized in stoppage time for Manchester United.
Hat selber gesagt, der Teddy Sheringham, der hat den so reingelümmelt, der ist ihm so halb über den Knöchel, halb über die Socke gelaufen, aber dann eben ins linke Eck und der Ball war drin. Ja. Und dann er und der eingewechselte Ola Gunnar Solskjaer.
Ole.
Ich sag Ole, warum sage ich denn Ola?
Ich habe keine Ahnung, ist das auf, sagt man auf Schwedisch zu
Ole? Ola, den Namen gibt es überhaupt nicht. Was ist mit mir los?
Ich weiß es
doch. Es ist Montag.
Ja, vielleicht sind die Viren mittlerweile doch an entscheidenden Stellen angekommen, ja. Vielleicht
ja,
ist das so.
Ja, ja, das ist ja schon. Jedenfalls rennen die beiden, also der eine und der andere, die Einwechselspieler dann Richtung Anstoßpunkt und sagen:
Me and Ollie actually had a conversation getting back to the halfway line. We went brilliant. We're going to have another half hour. He loved playing football as much as I did. I think we was little did we know that.
Ja, ja, also ich denke, geil, wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde und dann werden wir das Ding ja ziehen. Ja. Aber es bedurfte...
Little alles. Did we know, wir hatten keine Ahnung, was dann passierte.
Ja, was dann passierte, ich meine, wir waren eben schon bei Sir Bobby Charlton. Ich meine, jeder, der da irgendwie so gespielt hat und so gespielt hat, wurde bekam seinen Sir, wurde Member of the British Empire, der war auch da. Und da habe ich ein Statement von ihm gefunden... Das fand ich total faszinierend, weil ich Bobby Charlton gar nicht so abgespeichert hatte. Ich finde, der ist so nah am Leben, hat so in seine Seele blicken lassen, seine Manchester United-Seele. Und er war da in diesem Ehrengastbereich umgeben von FIFA-Offiziellen und ich weiß nicht was. Oh mein Gott, der hat über 600 Spiele für den Verein gemacht. Der ist da an dem Abend und bei diesem Verlauf, so hat er das 1:1 und was dann folgte, erlebt.
I can't remember really. I remember apologizing to some people in front of me for jumping over them. Very important FIFA officials as well. And then I sat back and I tried to keep myself cool. But while I was actually thinking, keep cool, we went and we got a corner. David Beckham knocks the ball across. Teddy Sheringham helps it on. And Gunnar Solskjaer knocks the ball into the net. And as the ball hits the net, for me it was as though the world stood still. I thought, this is what paradise is all about. It's got to be. And I honestly do not remember what I did for about 5 minutes. I went up to my wife and my daughter, my son-in-law were up there. I dashed up to them. I dashed back, and suddenly, the world was great again. And I thought, well, there is nothing ever going to be better than this.
Ist das nicht irre? Also wenn wir jetzt über Fußballer reden, über Ikonen, die uns langsam peu à peu auch verlassen, die den Fußball so gesehen haben und Momente so beschreiben können, wenn er sagt, das ist das Paradies, so muss das Paradies sein. Ich wünsche all den Spielern, dass sie an so einem Ort dann jetzt sind.
Ja, und es kann ja durchaus sein, dass der ein oder andere deutsche Spieler jetzt in den nächsten Wochen im Europapokal so ein Finale erlebt, vielleicht auch von so einer epischen Größe. Und ja, aber dann möchte ich bitte Lukas Radetzky und Robert Andrich hören nach diesem Spiel. Also wenn denen das wirklich gelingen sollte, das wäre dann, glaube ich, schon sehr besonders. Oder Marco Reus, wenn es ihm noch gelingen sollte in seinem letzten Spiel für Borussia Dortmund. Das wäre natürlich
so ein fantastisches Tor gemacht.
Ja, das war einfach großartig. Ich war ja da im Stadion. Der Pass war von einem 18-Jährigen von Wädchen. Und das war so ein Zwei-Generationen-Tor, ne? Über 40 oder 45 Meter, ein super Pass. Und dann dieser Lupfer mit so viel Gefühl aus dem Gelenk, aus vollem Tempo raus.
Niklas Füllkrug ist auch einer, der sein Herz am Fußball hat super. Oder im Fußball drin.
Aber Bobby Charlton, und das finde ich so besonders, war ja der letzte Manchester United-Kapitän, der davor den Pokal in die Luft stemmen durfte, 68, im Wembley-Stadion gegen Benfica, wo sie 4:1 gewannen, mit George Best noch.
Georgie war ja der an dem Abend, Hotel.
Der war zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr, der war im Stadion und ist dann in der, ich glaube, 80. oder 82.
Ist er abgehauen
mit dem Taxi. Und
da saß er im Hotel.
Ja, und hat dann es gibt die ein oder andere Version, also ich kenne die Version, dass er im Taxi saß und dass er im Taxiradio gehört hat, wie Mensch, dass er das Spiel umgebogen hat und das Taxi aber nicht mehr wenden konnte. Also das ist die Variante, die ich kenne. Auf jeden Fall, ich finde es so, weißt du, Bobby Charlton hat auch, der hat ja damals auch, und das war auf den Tag fast genau 31 Jahre her, dieses 4:1 gegen Benfica, hat da zwei Tore geschossen und ist einfach ja auch einer der wirklich ganz, ganz großen, besonderen und feinen Menschen, die der englische Fußball hervorgebracht
hat. Total. Er war jetzt schon einen Schritt weiter. Natürlich, ein weiteres Mal. Aber komm, ey, wir müssen es nochmal hören, wie es für die Engländer klang.
Beckham crosses from the left. Right footed. It's a clear header. And it's lifted into the net. Solskjaer has won the European Cup for Manchester United. It's absolutely astonishing. It was Sheringham who headed it on. And Solskjaer stabbed the ball with his right foot into the roof of the net. And Manchester United rule Europe. I don't believe it, but it's happened.
Weißt du noch, bei der Übertragung, da sieht man kurz Peter Schmeichel auch. Und er macht so einen Handstandüberschlag. Mhm. Das war auch so ein Bild, was alle so...
Übersprungshandlung.
Und dann sagte er selbst, mit 5 Jahren konnte er das ohne seine Hände. Also einfach gesprungen. Ne? Er brauchte dann in dem Alter, in dem er war, in seinem letzten Spiel für Manchester United. Der hat danach aufgehört. Kam da noch irgendein Spiel? Ja, Weltpokal wird er noch gespielt haben.
Nee, er hatte Vereinskarriere, ging noch weiter. Er hatte danach
für Manchester United. Ja, der ging da erstmal nach Portugal, nach Lissabon und dann kam er zurück. Klar, Manchester City, das ist mir auch klar. Mhm. Aber da machte er diesen Handstandüberschlag. Das sind so Bilder, die einfach hängen bleiben. Ne? Pure Freude.
Ja. Gary Neville hat nach diesem Spiel gesagt, dass diese Nachspielzeit eine Out-of-Body-Experience gewesen sei. Mhm. Also eine Erfahrung, die man eigentlich nicht machen kann, also wo etwas außerhalb deines Körpers stattfindet. Und das Besondere oder was ich wirklich dann auch so, ja, fast schon ein bisschen nicht tragisch, aber sehr traurig finde, Gary Neville und Peter Schmeichel, die also diesen Abend zusammen für United erleben, trafen sich dann einige Jahre später, ich glaube 2003, beim Duell zwischen United und City. Und bei City stand dann damals Peter Schmeichel im Tor. Und Peter Schmeichel wollte ihm im Kabinengang die Hand geben und Gary Neville hat sich weggedreht. Mhm. Hat also den Handschlag verweigert und dann war dieses Band von 99 nicht stark genug, obwohl es erst 4 Jahre her war.
Ole Gunnar Solskjaer. Nein, ich mach's, das ist einfach, das ist überhaupt kein Problem. Ich sitze hier auch mit dem Bernd Hupe.
Und das kannst du alles gar nicht mehr schneiden.
Nee, mach ich auch nicht. Nee. Das bleibt drin.
Ja.
Das ist ja hier meine Out-of-Body-Experience mit Ola. Und ich nenne jetzt einfach konsequenterweise nur noch Ola. Der sagte jedenfalls, was so die Gefühle angeht bei der Feier.
I remember much of it. I remember I was stupid enough to say yes to an interview, so I missed quite 3 or 4 minutes of celebrating. I remember behind the goal with the fans, you know, lifting the trophy. That was just to connect with the fans like that. Never happened again, never happened before, because with the FA Cup, with the league, with the Premier League, we'd won it, call it maybe so many times that we were more in control of our emotions. But there, I think we all lost track of who we were, because it was such a fantastic night.
Es war einfach eine fantastische Nacht. Und der Ola, der wurde ja dann auch gefragt, du, dieser Moment, wo dann von Sheringham der Ball so rüberkommt und er stochert den da rein und der geht so an die Unterkante des Netzes. Das sieht ja ganz, ja, man hat dieses Bild ja direkt vor Augen. Wie hat er eigentlich diesen Moment erlebt? Weil da waren ja so viele Fragestellungen auch intuitiv. Stehe ich hier im Abseits? Ganz grob, es ging ja alles so schnell, ratzfatz.
Not much. I don't think I'll remember anything. I think after I scored, I turned round, looked if I was offside, and then I celebrated like on my knees. That was probably the first time I did celebrate that way, just because their goal scorer did the same early on in the game. So, no, I don't remember too much of the goal.
Ja, so eine kleine Retoure, ne, aus Norwegen Richtung Mario Basler, der auf den Knien auch gefeiert hat. Und dann hat sich der Ola gedacht, mache ich auch.
Ja, der Ole Gunnar Solskjaer, der ja auch als Super Sub tituliert wurde in der englischen Presse, als Super Substitute, als Super Ersatzspieler. Und er hatte diesen fantastischen Spitznamen, The Babyface Assassin.
Ja.
Der Babyface Killer.
Ja, genau. Burkhard, wir haben schon häufiger in den letzten 3 Jahren.
Übrigens, ich habe noch eine ganz kleine Anekdote zu Ole Gunnar Solskjaer. Der ist 2008 auch zum Ritter geschlagen worden, und zwar von seinem König, vom König Olaf.
Mhm.
Ja, fand ich auch ganz
definitiv. Nett. Ja, natürlich.
Von König Harald ist er zur Ritterschaft des St. Olaf befördert worden, hochgehoben worden.
Ich bin Halbschwede, die Norweger interessieren mich nicht. Gut. Das ist so, da weiß man einfach nicht viel.
Ich wollte das nur loswerden.
Die hatten früher nur Fische, jetzt haben sie Erdöl und sind viel reicher. Ja, so. Ja, ist so.
Ja, schön.
Ja, so denkt man in Schweden. Nein, man reicht sich ja, das ist ja alles toll. Alles toll. Nein, will ich doch gar nicht. Ich drücke immer noch hier diese Knöpfe. Burkhard, wir haben häufiger darüber gesprochen, ob es Schicksal gibt oder nicht. Du bist der Meinung, nein, es gibt kein Schicksal, ne?
Ja, unbedingt.
Okay. Unbedingt. Warum?
Naja, weil das einfach für mich eine schreckliche Vorstellung wäre, wenn es ein Schicksal gäbe.
Also im Sinne von, kannst du nichts beeinflussen,
das passiert einfach. Eine Fremdbestimmung meines Lebens, das fände ich furchtbar.
Stellen wir dich mal in eine Reihe mit Alex Ferguson. Schicksal, so eine Nacht?
Es war Schicksal. Ich glaube wirklich, dass es Schicksal war. Die Bayern agierten sehr unglücklich. Fußball ist einfach manchmal ein verrückter Sport.
Ja, manchmal wissen Menschen auch nicht genau, was sie sagen, weil das steht ja jetzt in keinem kausalen Zusammenhang, was er da erzählt hat.
Weil du hast Dinge dann irgendwann nicht mehr in der Hand, Dinge passieren dann einfach.
Ja.
Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein, Burkhard. So ist das ja. Ying, Yang, Gladbach, Köln, Burkhard, Ola, Sven. Dinge sind so, wie sie sind und es wurde natürlich gefeiert. In Barcelona, in Manchester, überall. Und ich finde, irgendwie, wenn die Jungs hier feiern und die Mädels, riecht das sofort nach Bier und nach, ich will hier bleiben und diese Nacht soll nie aufhören, oder?
Ja, und nach vielen Tattoos, die man nur
da, ich find's geil. Das sind genau meine Jungs. Genau meine, ich mag sie einfach.
Ja.
Ah, das war Manchester United oder wie wir die Folge dann auch genannt haben.
Football Bloody Hell.
Football Bloody Hell. Schluss. Akkorde kommen von, nein, wir haben da noch einen.
Noch nicht, wir müssen ja noch klären, was wir nächste Woche machen. Und ich habe ja noch was, weil du hattest ja Geburtstag und jetzt ist das Geschenk endlich da und kann dir jetzt das Geschenk noch überreichen und hoffe, dass du es dann auch nutzt, um direkt in die nächsten Folgen einzusteigen.
Ich weiß jetzt wirklich nicht, was hier kommt.
Nein.
Ist es die Bibel? Muss ich Abbitte leisten? Oder
nein.
Soll ich die Bergpredigt lesen?
Nein, die kennst du ja auswendig.
Oder Hiob? Hiob sagt dir schon was,
ja,
ne?
Ja, das Buch Hiob. Buch
Hiob, ja, dem ging es ja richtig scheiße, Hiob, ja, ja, ne? Oh, Ronald Reng, 1974, eine deutsche Begegnung. Das ist doch hier auf dem Titel.
Das müsste Gerd Müller sein.
Gerd Müller?
Und Gerd Kiesche. Hm.
Ach, das ist ja ganz toll. Vielen Dank. Hast du schon gelesen?
Ja.
Und?
Sonst würde ich es ja nicht schenken, wenn ich es nicht gut finden würde.
Also wenn mir jetzt ein Fix und Foxy Roman
nein,
geschenkt hätte, ich weiß, das ist ja ein Roman. Fix und Foxy ist für mich ein Roman.
Ich weiß ja, dass du Fußballgeschichte magst und dass du Zeitgeschichte magst und das geht halt nicht nur um dieses Spiel, sondern es geht darum, so einen Kontext herzustellen, was 1974 eigentlich Deutschland gewesen ist, rund um dieses Spiel Deutschland gegen Deutschland. Und das finde ich ist so eine...
Die Guillaume-Affäre lag gerade hinter.
Genau, und Honecker hatte gerade den Schießbefehl, zumindest inoffiziell, für die Grenztruppen erlassen.
Helmut Schmidt war gerade Bundeskanzler geworden.
Genau, also die RAF war in der ersten Hochphase ihres terroristischen Schaffens.
Die erste Generation.
Genau, und das, da war natürlich so unglaublich viel, was da eine Rolle gespielt hat.
Waren die da schon inhaftiert eigentlich? Meinhof
Teil,
und Co., ja. Bader und Enslin waren ja, dann, und ja, das war doch dann in Stammheim, wo sie einsaßen und genau, dann ihre Radios für Umbauten in Walkie-Talkies und allem.
Genau.
Und
das ist alles da drin und es ist einfach ein fantastisches Buch. Wir sollten das auch mit in die Shownotes nehmen, weil ich
da muss ich das ja reinschreiben.
Weil Ronald Reng einfach der großartigste Fußballautor ist, den dieses Land kennt. Und wer 1974 noch nicht gelesen hat, also sein neuestes Werk, der sollte sich das besorgen. Und vielleicht
du würdest von einem Werk sprechen.
Ja, es ist großartig. Es ist so vielfältig recherchiert, aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln nähert sich Ronald Reng da diesem einen Spiel, das er dann immer wieder in Stücken erzählt und dann kommt aber wieder der Blick zum Beispiel auch aus der Gefängniszelle eines RAF-Terroristen, mit dem er gesprochen hat und es ist fantastisch.
Vielen Dank, Burkhard.
Ja, und deshalb auch mein Vorschlag, ich würde gerne über dieses Spiel reden, vielleicht auch genauso wie wir es jetzt mit Manchester gemacht haben, einmal aus westdeutscher Sicht, einmal aus ostdeutscher Sicht.
Das heißt, ich muss dann bis nächste Woche dieses Buch gelesen haben?
Nein, also wenn du Auszüge davon liest, es gibt ja auch da durchaus bei uns im Archiv das ein oder andere, was man
aber es hat ja auch nur gut 400 Seiten.
400 Seiten, ja.
Das ist überhaupt kein Problem. Also jetzt, vom Feiertag steht an, wir haben Bundesliga.
Da kannst du dich einfach mal hinsetzen.
Ich habe jetzt einen Podcast mit Günter Netzer. Ich bin ja sowieso im Thema drin.
Du kannst einfach mal die Beine übereinander schlagen.
Ach, das
kannst
ist
doch so mit. Ja, wir müssen ja irgendwie da zu Potte kommen, weil ich ja nicht mehr da bin. Ich bin ja ab Mittwoch weg.
Das heißt, Moment, wir schalten uns dann im
zusammen.
Prinzip auch, bauen wir Radios auseinander und schalten uns zusammen mit Walkie Talkie und reden dann. Du sitzt dann irgendwo
ich bin dann bei Radio Ostrava.
In Prag oder?
Nein, in Ostrava.
Ostrava?
Das ist im Osten der Tschechischen Republik. Hm? Also ganz im Osten. Also so weit im Osten, dass ich auch über Polen anreise.
Also da wird es fast zur Slowakei dann?
Nein, was? Zu Polen.
Zu Polen? Ach, da oben bist du dann?
Ja, das ist sozusagen das Gelsenkirchen Tschechiens.
Geil. Ich hoffe, dass du da alles dabei hast, was du brauchst, um da auch in den Schlaf zu finden.
Eine zweitägige Anreise mit dem Wagen, mit dem Kraftfahrzeug durchs Erzgebirge, ich werde da einmal eine Station machen in Annaberg-Buchholz.
Erzähl, wir hauen jetzt einfach nochmal 2-Stunden-Folgen raus. Erzähl mal, was sind die Planungen?
Ich werde da bei einem Typen Station machen, einem Fußballhistoriker, der sich zum Ziel gemacht hat, das WM-Finale von Bern, von dem es ja keine komplette Filmfassung mehr gibt. Überall auf der Welt lagern irgendwelche Schnipsel, aber es gibt dieses Spiel nicht komplett als 90-Minuten-Fassung.
Gibt's nicht?
Gibt's nicht. Es gibt es im Radio, ja, aber es gibt nicht. Aber
standen doch immer Kameraleute.
Ja, diese Filmrollen, es gab 5 Kopien davon und alle sind verschwunden. Keiner weiß, wo die geblieben sind, ob die irgendwie vernichtet worden sind oder weggeschmissen.
In irgendeinem Berg in der Schweiz liegen die.
Und dieser Fußballhistoriker, der mittlerweile auch schon weit in die 70 ist, hat sich vor, ich glaube, 35 Jahren hingesetzt und gesagt, das darf nicht sein, dass das einfach verschwindet. Und der ist seit 35 Jahren auf der Suche nach Filmschnipseln und hat mittlerweile 71 Minuten zusammengetragen. Und ich finde, das ist so eine bemerkenswerte Geschichte, dass ich den unbedingt besuchen will, weil sich ja das Finale von Bern am 4. Juli diesen Jahres auch zum dann 70. Mal jährt und da wird es dann auch ein großes Feature bei WDR 5 drüber geben.
Du bleibst deiner Linie treu.
Warum?
Solche Themen einfach anzufassen und zu realisieren. Das ist deine große Leidenschaft, Burkhard.
Das ist so, ja.
Ich wünsche dir, dass du da auch sicher wieder zurückkommst.
Ja, wünsche ich mir auch.
Einen guten Supermarkt in der Nähe. Wünsche ich dir auch.
Ja.
Und,
das ist ja noch westliche Zivilisation.
Das ist ja auch alles in Ordnung. Bliebe noch der Hinweis, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. info@jogo-bonito.de ist unsere E-Mail-Adresse. In den Shownotes findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Also das Buch von Ronald Reng wird da drin natürlich wärmstens empfohlen. Und unser Auftritt am 6. Juni. 6. Ich weiß, warum 6. Juni? Es war D-Day. Decision Day war 6. Juni.
Nee.
Doch.
Nein.
War nicht am 6. Juni?
Nein, es war 9. Juni.
Ich meine, es war der 6.
Ich guck's nach.
Wir gucken es
weiter. Erzähl mal noch was, ich guck's gerade nach.
D-Day? Ja. Wir waren noch im D-Day-Museum.
Ja, aber 6. Juni war es auf keinen Fall.
D-Day? Stimmt, 9. wird es gewesen sein. Das ist nämlich.
Doch, 6. Juni. Ey, Alter,
du hast recht. 6. Juni!
Das gibt's ja gar nicht.
Du hast doch recht. Ich sag's dir doch.
Das ist ja unfassbar.
Und dass es der Decision Day ist, das habe ich irgendwie immer über all die Jahre.
6. Juni 44. Jährt sich auch zum 80. Mal jetzt.
Ja, eben.
Natürlich, das hast du gewusst.
Naja, wir sind einen Tag vor dem D-Day. Das ist vielleicht auch unser Jogo-D-Day. Sind wir in der Zeche Karl und da haben wir den Link für den Auftritt, wenn ihr da kommen wollt. Es werden 2 Teile. Es wird ein EM-Special sein, so kurz vor der Fußball-Europameisterschaft, auf die ich mich freue. Wir haben uns noch gar nicht so genau drauf verständigt. 96 müssen wir ja machen. Wir haben ja verkackt und ich weiß nicht, was haben wir ja schon gemacht.
Ja, ich finde 72 und 96 kann man gut machen.
Finde ich auch. Damit hat sich's. 80 hatten wir da doch auch nicht gemacht. 80 ist eigentlich auch nicht uninteressant. Also dann lass uns doch konsequent sein. Dann nehmen wir die.
Dann nehmen wir das EM-Triple, aber dann müssen wir eine Folge ja teilen.
Ja, das kriegen wir hin.
Ja?
Ich glaube, unsere Community hier ist so flexibel, das zu verkraften. Also wenn ihr Lust habt, kommt. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir von vornherein sagen, wir machen eine Zugabe. Das heißt, wir machen 2 Aufnahmen und dann machen wir eine kleine Zugabe, wenn die Leute eine Zugabe wollen, so eine angekündigte.
Ja.
Was ist total geil, finde ich eine super Idee. Mhm. Wir machen es in Dritteln. Du kommst ja gerade vom Eishockey zurück, da machen wir eine Show in Dritteln. Das ist es doch, Mann! Das sind die Ideen, die hier entstehen. Ja? Wir machen eine Show, wir spielen 3 Drittel. Verstehst du? 2. Und die Gastro wird uns dafür
lieben. Nicht. Du hast so geschrien gerade.
Nein, aber die Gastro wird uns lieben. Die werden Getränkeumsatz ohne Ende machen. Die Leute werden und ab dem 2. Drittel sind die Leute bestens drauf. Wir spielen in 3 Dritteln. Wir machen, ist jetzt hiermit beschlossen.
Gut.
Also kommt nochmal zu Jogo Bonito Live. Den Link findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche dann deutsch-deutsches Aufeinandertreffen.
Ich würde es wir gegen uns nennen.
Wir gegen uns. Ja. Haben wir noch einen Schlussakkord hier?
Haben wir.
Ja?
Und zwar von dem Mann, der alles beendete. Ein Lied über den Mann, der alles beendete.
In der Ola? Ist auch kein Moderator. Du musst ein bisschen verbinden.
Der Ola?
Du kannst dich einfach aufhören.
Wieso?
Ja, du musst einfach sagen, ja, bisschen, weißt du, so ein bisschen. Ja,
wieso? Die Leute wissen, dass jetzt Feierabend ist. Die wissen, dass du Sven bist und dass ich Burkhard bin und dass wir uns jetzt verabschieden und dass jetzt das Lied kommt.
Who put the ball in the German's net? Who put the ball in the German's net? Who put the ball in the German's net? Ole Gunnar Solskjaer. Who put the ball in the German's net? Who put the ball in the German's net? Who put the ball in the German's net? Ole Gunnar Solskjaer.